Hallo und herzlich willkommen zu Business WTF.
Herzlich willkommen zu Business WTF. Mein Name ist Andreas.
Du wolltest jetzt sagen, herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen zu Business WTF. Mein Name ist Andreas, auch Andi genannt. Und mir gegenüber sitzt meine liebe Kollegin, die Iris.
Die immer noch über Fäkal Humor lachen kann.
Ja, das muss jetzt in der Folge dran bleiben. Wir haben gesagt, wir werden das ohne Schnitte, werden wir das durchziehen. Business WTF ist der Podcast von zwei Gründerinnen, die von Business keine Ahnung hatten, aber trotzdem eines gestartet haben.
Ich habe einen neuen Vorschlag. Ich würde ihn auch den Anti-Business-Business-Podcast nennen.
Den Anti-Business-Business-Podcast, ja. Finde ich gut.
Ja. Ja. Oder den Selbsthilfe-Therapie-Business-Podcast.
Mhm. Das ist vielleicht ein wenig over the top.
Das ist ein bisschen sperriger Titel.
Mit dem werden wir keinen SEO-Wettbewerb gewinnen, mit diesem Titel. Aber ich muss sagen, inhaltlich super.
Mhm, genau. Ja. Weil das Lustige ist ja, dass wir in der Vorbereitung oder in der Überlegung, was Thema der dritten Episode ist, draufgekommen sind, dass es dieses Podcast machen ja wirklich sehr therapeutisch ist, für uns zumindest.
Das stimmt.
Weil ich als Thema aufgebracht habe, Andi, wir sollten doch über den Stress reden. Weil in den letzten zwei Wochen ist Folgendes passiert. Wir haben davor relativ oft so äußere Erlebnisse gehabt, Aufregungen von außen. Wir waren, wie wir das in der letzten Folge erzählt haben, pitchen bei der Wiener Zeitung. Wir haben so Außentermine gehabt, die uns voll den Adrenalinschub gegeben haben und so ein Adrenalinstress waren von, oh, was können wir das schaffen, werden wir das schaffen. Und dann sind wir halt zurückgekommen und dann war halt mal erst nichts, außer ein Haufen Arbeit, der erledigt werden muss.
Alltäglichkeit. In einer gewissen Weise war das fast so ein Adrenalinabfall, oder?
Und dieser Adrenalinabfall,
Dopamin-Crash.
Genau, der hat aber in mir so eine riesen Stresswolke erzeugt, so eine ganz undefinierte, grausliche Stresswolke, die ich zum Glück dadurch benannt habe, indem ich gesagt habe, Andi, lass uns über Stressbewältigung reden. Wir haben da einen Podcast, wir können drüber sprechen.
Wir haben ja den Verdacht schon gehabt, dass dieser Podcast so eine Funktion in unserem Unternehmen irgendwie einnehmen kann, oder? Dass er uns ein bisschen vorspiegelt, wo wir gerade stehen und über was wir reden sollten. Nur jetzt ist es tatsächlich in Folge 3 genauso passiert, weil eben du hast diesen Titel ja vorgeschlagen oder eben so ein bisschen unkonkret eben gesagt, wir müssen über Stress reden, weil du eben gestresst warst. Und witzigerweise, das, was du jetzt als Stress bezeichnest, hat sich bei mir als ein Gefühl ausgeprägt, das ich schon gekannt habe. Also wie ich dann drüber reflektiert habe, wie ich draufgekommen bin, das habe ich schon gekannt. Und weißt du, was für ein Gefühl das war? Das war das ganz, ganz ähnliches Gefühl, wie das Gefühl, wie wir zwei miteinander gegründet haben. Das Gefühl, das so am Neuanfang irgendwie innewohnt.
Ja, und ich glaube, das haben wir auch extrem gemerkt in den letzten zwei Wochen, weil plötzlich klar war, okay, wir haben jetzt diese Finanzierungsrunden und jetzt ist es soweit und wir müssen beginnen, die Dinge anders zu planen, weil die Projekte einfach größer und auf einen längeren Zeitraum werden. Und das sind nicht mehr die Dinge, die wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben, wo wir schon ein total eingespieltes Team sind, das auch super funktioniert, weil es gibt kurze Wege. Ich kann dich zwischendurch einfach anquatschen und sagen, so, hier hast du morgen Zeit, das kurz zu machen. Das dauert eine halbe Stunde, fertig, aus, und du machst das einfach. Aber wenn ich länger in die Zukunft plane, Leute einbinde, ein Team aufbaue, dann funktioniert das halt so einfach nimmer mehr. Und ich glaube, diese Sorge davor oder diese Angst davor hat sich in diesen zwei Wochen so ein bisschen zu so einer Stresswolke verdichtet.
Ja, weil der Unternehmensumbau, den wir da gerade durchführen, der führt halt eben dazu, dass wir auch neue Rollen kriegen. Ich merke, dass ich lernen muss, meine neue Rolle auszuführen. Weil wir haben unsere Rollen schon gehabt, die waren irgendwie fix. Wir waren so ein Duo, das einfach voll gut sich Dinge hin und her geworfen hat. Im redaktionellen Erstellen, in der Postproduktion. Da hat es schon manchmal ein paar Unterschiede gegeben, aber die waren jetzt besonders groß. Und jetzt ist es aber dann plötzlich so, dass da ganz klare Geschäftsbereiche entstehen, mit denen ich nur mehr dann was zu tun habe, wenn wir bewusst Schnittstellen dazu setzen. Und umgekehrt. Und da habe ich irgendwie gemerkt, und das ist auch irgendwie was, das mich, ich will nicht sagen verunsichert hat, aber das halt schon meine Routinen stört, also meine Strukturen als in dem, was wir da tun, irgendwie so weit stört, dass ich merke, ah, ich stehe irgendwie auf wackeligen Beinen, mehr oder weniger.
Dabei haben wir noch nicht mal wirklich begonnen, diese Aufteilung zu machen. Es ist ja alles noch fiktiv.
Ja, aber es ist schon klar. Und wir fangen halt gerade an. Das stimmt schon. Fiktiv würde ich fast gar nicht mehr sagen. Also das ist zu hart ausgedrückt, aber du hast schon recht. Aber es ist halt genau jetzt dieser Anfang, oder? Und was ich jetzt zum Beispiel gemerkt habe, ist, es passiert in letzter Zeit viel, viel öfter, dass wir uns gegenseitig, dass wir sagen müssen, mir geht es halt so, mich betrifft das jetzt nicht.
Dass man sich voll auch nicht spannend. Mehr in alles einmischen kann.
Ja, darf.
Darf,
sogar. Ja. Voll. Und dann gleichzeitig und umgekehrt voll viel Vertrauen geben muss. Weil wir vertrauen uns ja eh schon so viel. Nur jetzt muss man sich fast nur mehr vertrauen.
Na, auf einer anderen Ebene. Mhm. Es ist lustig, dass wir da jetzt so viel drüber reden, weil wir ja wirklich erst am Beginn stehen, solche Strukturen, solche neuen Strukturen überhaupt erst zu bauen. Weil in diesem alten Ding von Dienstleistungen und redaktionelle Inhalte erstellen, Akquise zu machen, all diese Dinge, die wir die letzten Jahre gemacht haben, sind wir ja, da vertrauen wir einander ja voll. Ja. Also da haben wir auch Routinen und Wege, wie wir dann damit umgehen und uns Sachen hin und her spielen und solche Dinge. Aber ich glaube, dieses neue Strukturen erfinden, die es aber noch nicht gibt, es wird spannend.
Voll. Und was da halt dazu kommt, und das hast du schon anklingen lassen, also nicht nur unsere Rollen zueinander verändern sich, sondern eben plötzlich kommen Leute in die Projekte. Und wir sind ja irgendwie sowieso Vertrauensjunkies. Und jetzt stehe ich persönlich jetzt da vor der Herausforderung, jetzt, wenn wir wirklich wollen, dass beispielsweise unser Magazin wächst, das soll ja ein Riesending werden. Ne? Und da gibt es halt dann die Herausforderung, und ich glaube, das wird fast eine eigene Folge werden, diesen neuen Menschen dann auch zu vertrauen. Und denen irgendwie auch nicht die ganze Zeit das Haxel zum Stellen, im Endeffekt, so wie man sagt. Weißt, weil es ist so, wenn ich permanent Leuten in die Arbeit push aus Vertrauensmangel, ist das extrem mühsam.
Na, extrem mühsam, ja. Das geht überhaupt nicht.
Geht überhaupt nicht, aber ich tendiere dazu.
Ja. Das stimmt, das kann ich. Das kann ich bestätigen.
Wobei, ich muss da sagen, also du bist jetzt auch nicht komplett freigesprochen. Möchte ich nur dazu sagen. Oder wie geht's dir da?
Ja, ne, wir haben, ich glaube, miteinander haben wir einen sehr produktiven Weg gefunden, wie wir damit umgehen, mit diesem in reinpushen, weil manchmal macht das ja total Sinn. Manchmal ist ja genau die andere Person die, die einen darauf hinweist, so, okay, da müssten wir jetzt nochmal hinschauen, das müsste man vielleicht sich nochmal genauer machen. Es tut total weh, aber ich habe es akzeptiert.
Aber im Nachhinein ist man ja froh drüber
extrem
und sagt
dankbar.
So, extrem dankbar. Ist mir schon oft passiert, so, wenn ich Feedback von dir kriege und so. Und du gibst mir genau das Feedback, das ich nicht hören will, weil ich weiß, das ist genau das, wo du recht hast. So, Gott, jetzt muss ich das wirklich nochmal ändern.
Ja.
Bist du neidisch?
Aber da haben wir halt Wege gefunden. Und jetzt in die Zukunft gedacht, müssen wir da andere Wege finden. Und ich glaube, es wäre total spannend, eine eigene Folge dazu zu machen. Und vielleicht sogar jemanden einzuladen, weil ich würde wirklich gern mit jemandem anderen als mit uns beiden sprechen. Wir brauchen da wirklich Hilfe von einer Person, die wirklich ein Team aufgebaut hat, das auch funktioniert.
Absolut.
Weil ich habe keine Lust, Leute zu micromanagen oder so ein Blödsinn. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Worüber ich aber eigentlich auch so ein bisschen reden wollte, ist diese Stresswolke, die aufgekommen ist und die Frage, wie man mit Stress gut umgeht. Weil das eine ist, was wir jetzt gemacht haben, ist das zu benennen. Okay, wir stehen jetzt an einem neuen Punkt, das ist total logisch, dass wir gestresst sind, und was wir tun müssten, ist uns tatsächlich die Zeit nehmen, um Strukturen in die Zukunft zu bauen, die sich dann 1000 Mal verändern werden, aber so wieder ein Gefühl, Perspektive für die Zukunft und das Jetzt zu kriegen.
Tatsächlich ist es jetzt so, dass sich dieser Nebel schon ein bisschen gelichtet hat. Und jetzt ist aber die Frage, wie wir das geschafft haben im Endeffekt, dass wir dieses Stresslevel senken. Und da bin ich sehr stolz auf uns, weil wir haben ja schon letzte Woche drüber geredet, über unsere Strategien, das zu tun, wie wir das erkannt haben, dass das da ist. Und wenn man mitten in diesem Stressnebel drinnen steckt, hat man immer wieder das Gefühl, zum ersten Mal in diesem Stressnebel zu stecken, oder?
Ja, oder es ist so aussichtslos. Eben, weil der Stress einen so vernebelt, dass man das Gefühl hat, man kommt da nie wieder raus.
Genau, und dann haben wir uns aber daran erinnert, hey, es fühlt sich zwar immer an, als wären wir frisch, neu in so einer Situation und es ist aussichtslos, aber man lernt da schon jedes Mal etwas, wenn man durch diese Phasen durchgeht. Mhm. Und was wir halt wirklich gelernt haben und was für mich jetzt das größte Learning überhaupt ist, ist Action, ins Tun kommen. Weil nämlich dieser Stress, und das ist das, was du vorher gesagt hast, dieser Stress, der arbeitet ganz, ganz viel mit dem Unknown. Der arbeitet ganz viel mit dem, was ich nicht weiß. Mit diesem undifferenzierten Damoklesschwert, das da über einem irgendwie hängt, an Dingen, die man noch nicht gemacht hat, wo man noch nicht weiß, wie sie funktionieren, an Deadlines, die sie runterspulen, obwohl nur wenig passiert ist, also whatever it is. Ja. Mhm. Und wo wir halt draufgekommen sind, es braucht halt Aktionen, die ganz konkret sind und dir dann plötzlich wieder Gefühl von Agency geben, plötzlich wieder Gefühl von Habhaftigkeit geben, oder?
Du musst ein Beispiel nennen. Ich kann ganz konkret werden. Ja.
Ich hab diese Woche für unser Hörbuch ein neues Booking mit einem Protagonisten gemacht. Also wir scouten die in ganz Europa eigentlich, oder wir fliegen nach Japan im Juni. Kapitel. Wir machen ein Hörbuch zu den 7 Todsünden, darf man eh sagen. Und ich mache das Producing. Und wir haben in letzter Zeit echt viele Leute abgesagt. Und die ersten 3 Bookings, die ich gemacht habe, echt coole, wirklich coole Leute, die man kennt. Das war so einfach. Ich habe denen das Konzept erklärt. Ich hab einfach über LinkedIn jemanden erwischt, jemand über Instagram erwischt. Also so, es war einfach so easy, an die Leute zu kommen. Und die waren dann so, hey, das ist ja voll das coole Konzept. Ich bin voll im Selbst Kunstliebhaberin oder whatever it is, die haben immer einen persönlichen Bezug gefunden und waren sofort all in. Und dann habe ich plötzlich so das Gefühl gekriegt, oh, das ist ja easy, das geht ja super, bla bla bla. Und dann habe ich plötzlich 4 Absagen hintereinander gekriegt. Mhm. Ja, hintereinander.
Wobei man eigentlich sagen müsste, 4 Absagen ist jetzt eigentlich nicht so viel.
Nein, nicht viel, aber es reicht jetzt, wenn wir von diesem Stressnebel sprechen. Mein Stressnebel war wahrscheinlich gar nicht komplett dasselbe wie deiner. Meiner war so, fuck, ich muss diese Bookings für dieses Buch machen. Wir haben jetzt nur genau ein Jahr Zeit, dass das fertig werden muss. Bis im Herbst müssen wir die Audioaufnahmen machen, dass das fertig wird. Und das ist bei mir dann die ganze Zeit herumgeschwebt und das verfolgt mir halt ins Wochenende rein. Und wenn ich jetzt auf den Punkt komme, Action, was ich halt gemacht habe, ist so, diese Woche haben wir uns zusammen hingesetzt wieder letzte Woche haben wir uns hingesetzt, haben neue Leute rausrecherchiert, die irgendwie gut passen würden als Protagonistinnen und ich habe dann angefangen, die Leute anzuschreiben.
Aber ich glaube, da liegt noch was davor und zwar, dass wir uns zu zweit nochmal hingesetzt haben, weil eigentlich war das ja, weil wir vorher gesprochen haben über Verantwortlichkeiten, heißt das Wort, oder? Also du hättest eigentlich die Verantwortung gehabt, die Leute zu recherchieren und das Booking zu machen. Ja. Und jetzt bist du aber angestanden. Ja. Auf eine gewisse Art. Und du hast eingefordert, mehr oder weniger bewusst.
Bewusst, ja.
Zu sagen, so, hey Iris, ich brauche da kurz deine Hilfe. Und dann haben wir uns eine Stunde gemeinsam hingesetzt und nochmal überlegt, was wäre denn das Profil, wie könnte die Person ausschauen. Also Dinge, die man eigentlich auch alleine machen könnte. Aber wenn man, sobald man in so einem Stressding ist, überhaupt nicht alleine machen kann.
Die du nicht alleine machen kannst. Ich bin nämlich wirklich angestanden. Man muss da jetzt nicht reingehen, aber es gibt da natürlich, wir legen Profile an Leute, die wir gerne hätten, also quasi, was sie in ihrem Leben erlebt haben müssen, damit sie genug Erfahrungswissen einbringen können, damit es interessant wird. Und ich habe halt meine Recherchen gemacht und dann hat man irgendwann das Gefühl, ich bin ausrecherchiert. Mhm. Man hat das Gefühl, ich bin ausrecherchiert. Und dann war das für mich so wichtig, dir zu sagen, hey Iris, bitte hilf mir da, ich brauche eine neue Perspektive, ich brauche einen neuen Impuls. Und dann haben wir uns wirklich nur eine Stunde hingesetzt und du hast dich dann halt alleine noch ein paar Stunden hingesetzt und hast echt coole Leute rausrecherchiert. Mhm. Und vor dem ausgehend bin ich dann wieder ins Tun gekommen, ins Booking gekommen, hab dann sofort einen Erfolg gehabt. Das hat plötzlich, ich schwöre, mein Stresslevel um ein Viertel reduziert. Dann haben wir diese Woche uns hingesetzt und haben unsere Finanzplanung für nächstes Jahr gemacht, weil das ist nämlich das Nächste. Ein Riesenpunkt, wenn man sein Unternehmen verändert, dann wenn man ein Unternehmen aufbaut, dann bleibt der Zeit lang alles gleich manchmal. Also man findet irgendwie seine Dienstleistungen und wie man die Dinge abwickelt. Und dann kriegt man so Routine mit den Finanzen. Also ich kann so Daumen mal Bi, habe ich immer gewusst, wie viel Umsatz wir im Monat brauchen. Mhm. Also aber nicht nur Daumen mal Bi, also da hat es keine Unsicherheiten gegeben, no Stress, ich habe das alles unter Kontrolle, ich habe unsere Ausgaben unter Kontrolle, ich sehe, wo es fehlt und wo nicht. Und jetzt plötzlich kommen diese Projekte daher, die erstens einen riesen finanziellen Hebel haben, also wo sechsstellig wird, und die dann plötzlich über 2 Jahre gehen. Und dann ist es plötzlich so, what the fuck, wie schaut es nächstes Jahr dann aus und übernächstes Jahr? Und dann plötzlich funktioniert diese Daumen-und-mal-Bi-Rechnung plötzlich nicht mehr. Und das ist wieder so Stressnebel, urgutes Bild eigentlich. Diese fehlende Finanzplanung, die dampft so aus, oder? Und addet zu den anderen Dingen, ja, an Nebelstücken dazu. Und man hat immer so das Gefühl, ich muss mich endlich mit dem Ding beschäftigen. Ich weiß, jetzt funktioniert es gerade, aber was ist nächstes Jahr? Und also quasi, man hat das Gefühl, was nicht erledigt zu haben. Und deswegen wieder, um jetzt full circle zu gehen, Action ist das... ist das Mittel dagegen.
Aber der Punkt, den ich da noch dazu adden will, ist vor der Action Hilfe holen.
Ja,
voll. In dem Fall haben wir es halt gut, weil wir sind zu zweit.
Ja, 100%.
Und wir können uns halt einfach gegenseitig belasten, auch mit diesen Dingen.
Entlasten
dadurch. Weil wenn wir drüber sprechen und wenn man mit einer anderen Person drüber spricht, dann ist es meistens entlastend, weil man diesen ganzen Stress einfach so entleert und plötzlich versteht, okay, es ist nicht alles eine Riesenkatastrophe, sondern es gibt die und die Dinge zu tun und so könnte man das jetzt nochmal neu sich anschauen.
Extrem wichtiger Punkt, Hilfe holen. Mhm. Und aber auch zu den richtigen Leuten gehen.
Genau.
Es gibt nämlich Menschen, die sind lieb und können deine Freunde sein or whoever, nur sie sind ganz schlechte Feedbackgeber. Die gibt es auch, die deinen Stress nur erhöhen,
größer machen,
die mit dir ausflippen. Nöp, macht das nicht, sondern was uns halt hilft, und das sehen wir jetzt nämlich auch, weil wir eben jetzt mit einer Gruppe von Gründerinnen zu tun haben, denen wir da ein bisschen irgendwie versuchen, unsere Learnings einfach weiterzugeben, weil die voll was Ähnliches vorhaben, wie wir vorhaben und halt Dinge schon gemacht haben. Und die waren am Anfang, glaube ich, auch manchmal ein bisschen skeptisch, warum helfen die uns jetzt? Weißt du, man? In einer gewissen Weise. Und wir tun das, weil wir wissen, wie wichtig es ist, dass du jemanden hast, mit dem du ganz konkret über Dinge sprechen kannst, die dir diesen Nebel erzeugen, die diesen Stress machen. So gegenüber, dass du die abspiegeln kannst.
Ja. Bei mir war der Stressnebel noch durch was anderes ausgelöst, würde ich fast sagen. Und das war, dass ich bin verantwortlich für ein Projekt, das eine Deadline hat Ende April. Und für dieses Projekt brauche ich Ruhe und muss mich hinsetzen, um Texte zu schreiben. Und diese Ruhe, um sich hinzusetzen, um Texte zu schreiben, die muss man auch erstmal hinkriegen, weil das ist nicht einfach wie ein Task auf einer To-Do-Liste. Ich mache jetzt einen Anruf, ich schreibe ein E-Mail. Das kann quasi schwierig genug sein manchmal, sondern es braucht eine ganz andere Form von Stressfreiheit. In Wirklichkeit, um das Hirn auch für so ein bisschen kreative Arbeit offen zu machen. Und was passiert ist, ist, dass ich mir einen Zeitplan gemacht habe und mir Tage, Halbtage eingeteilt habe, wo ich das mache. Nur habe ich es in diesen Halbtagen nur zu wahrscheinlich 20% geschafft, das umzusetzen, was ich eigentlich vorgehabt habe. Und diese 20% Tage haben sich irgendwie aufgehäuft, sodass der Stress immer größer geworden ist, weil die Deadline rückt immer näher und ich weiß, wir haben im Mai extrem viel zu tun. Wir fliegen nach Japan, wir sind nicht mal da, ich kann nicht mal was machen, außer Mai. Ich habe mich dann schon im Flugzeug sitzen gesehen und so Texte schreiben gesehen. Und ich müsste eigentlich effektiver arbeiten. Ich brauche jetzt Methoden, um effektiver zu arbeiten. Ich brauche irgendwelche Methoden, um besseres Zeitmanagement zu machen. Und es gibt ja hunderttausende Methoden. Es gibt irgendwelche Projektmanagement-Tools, die wir auch schon teilweise ausprobiert haben. Es gibt Effektivitäts- und Produktivitätsgurus, die dir erklären, wie du am produktivsten sein kannst. Nur das Problem an diesen ganzen Dingen finde ich immer, dass dieser Effektivitätszwang, der dann dahinter steckt, mir noch mehr Stress produziert. Weil ich kriege dann ein schlechtes Gewissen. Und was ich mir gedacht habe, ist, dass das einzig wirklich wahre Effektivitätstool ist, zu akzeptieren, dass es manchmal Tage gibt, an denen man nur 20% effektiv sein kann.
Das entspannt mich alleine, dass du es aussprichst. Das stimmt doch. Ja, das ist total, das spannt mich total. Allein, dass du das aussprichst.
Einfach so.
So diese Einsicht von, es gibt Tage, wo man einfach nur 20% leisten
kann. Nur 20,
kann.
Nicht und mal 60 oder 80.
Das ist schon
80,
ein Ziel.
20%. Und das zu akzeptieren ist, glaube ich, immer und immer wieder komme ich auf diesen Punkt, mir zu denken, das ist nicht nur okay, das ist einfach das Leben. Das ist Teil davon, ein Mensch zu sein, dass du nicht, ich bin nicht eine Maschine, die sich jetzt trainiert, am effektivsten zu sein. Natürlich kann man gewisse Prozesse besser planen und, keine Ahnung, Strukturen aufbauen, die ein leichteres Arbeiten ermöglichen. Alles total wichtig. Aber ich glaube, mindestens gleich wichtig ist, sich zuzugestehen, dass man keine Maschine ist. Und selbst eine Maschine funktioniert manchmal nicht.
Das ist einfach so. Also du hast mich jetzt komplett entspannt. Aber weil das ist ja so Ehrlichkeit einfach, oder? Man hat so diese Gefühle von, ich muss am Optimum funktionieren. Also wobei man selber nicht weiß, was das überhaupt heißen soll. Mhm. Aber so den Anspruch habe ich dann schon. Und einfach zu sagen, es gibt Tage, nicht nur es gibt Tage, sondern ich bin keine Maschine. Und es gibt Rhythmen, in denen ich funktioniere.
Genau, ja.
Ja, und es gibt Tage, da funktioniere ich so und es gibt Tage, da funktioniere ich so. Und meine Arbeit ist Teil dieses Rhythmus und dementsprechend verändert sie auch mein Zugang zur Arbeit und wie viel ich schaffen kann. Nach diesen rhythmischen Bewegungen ist ja extrem heilsamer Gedanke in Wirklichkeit.
Mhm. Deswegen wollte ich diesen Podcast auch den Anti-Business-Business-Podcast nennen, weil normalerweise wird einem ja in einem Business-Podcast erklärt, wie du produktiver sein kannst, wie du deine Produktivität steigern kannst, weil das ist natürlich immer das Ziel, produktiver und effektiver zu werden. Mhm. Und natürlich wollen wir das auf eine gewisse Art und Weise, weil wenn du effektiver bist, hast du potenziell auch mehr Freizeit. Aber ich glaube, das ist in den meisten Fällen produziert das einfach nur noch mehr Stress. Mhm. Weil du sowieso nie alle Dinge erledigen kannst, die du erledigen möchtest. Weil du, wenn du selbstständig bist, immer tausende Dinge zu tun hättest, eigentlich noch zusätzlich. Weil du könntest immer noch einen Social-Media-Post machen, du könntest immer noch mehr,
stressig.
Ich weiß nicht was machen, immer noch mehr Vernetzungssachen machen. Und damit geht aber auch die Lust und das Spielerische oder die Freude an dieser Tätigkeit, die wir tun, total verloren. Mhm. Und das führt vielleicht auch dazu, dass man das ganze Leben als so einen Effektivitätszwang sieht. Weil das merke ich auch, dass wenn ich in so einem Stressnebel bin, wenn ich versuche, diesen Stressnebel zu bewältigen mit, okay, du musst jetzt effektiver werden, dass ich dann beginne, auch meine Freizeit nach Effektivitätskriterien zu gestalten. Und dann nervt es mich zum Beispiel total, wenn ich eine Erwartung habe an zum Beispiel meine Frau. Wir haben ausgemacht, wir verbringen einen schönen Abend gemeinsam. Und aus irgendeinem Grund ist sie halt schlecht gelaunt, grantig, ich weiß nicht, was irgendwas passiert in ihrem Leben. Sie hat ja auch ein eigenes Leben. Ja. Und dann ist das nicht so, wie ich wollte. Und ich denke mir so, Alter, ich habe mir jetzt diesen einen Abend freigenommen, um jetzt mit dir schöne Zeit zu verbringen. Mhm. Und du bringst nicht deine Leistung quasi dazu.
Oh, wow.
Das ist so ein orges Gefühl dann zu haben. Ja. Dass ich merke, ich bin nicht nur mich selber, sondern auch andere Leute in meiner Umgebung, zwänge ich dann eigentlich in so ein Effektivitätsding rein, anstatt einfach das Leben anzunehmen, wie es ist. Mhm. Das ist eine andere Person, die hat ein Leben, die hat auch einen Stress oder weiß ich nicht was, schlecht geschlafen, keine Ahnung, ist ja wurscht, warum. Aber die gibt ja auch was dazu.
Ja, ja, irre. Also kann ich voll nachvollziehen. Im Sinne von, wie sehr so eine Logik plötzlich komplett durchdreht. Weißt du, man?
Ja,
also
total.
So klar alle Dinge übernimmt, die man im Leben irgendwie macht, dann plötzlich alle aus diesem eigenen. Also es ist, man sagt ja oft auch so engstirnig, dass man einen Tunnelblick kriegt, ist eigentlich das deutsche Wort dafür, oder? Man hat eine Perspektive und die ist so, ich muss mein Business unter Kontrolle kriegen.
Ich muss mein ganzes Leben.
Mein Leben unter Kontrolle kriegen, ich muss effektiver werden. Und plötzlich hat man diese eine Art und Weise, auf die Umwelt zu blicken und alles wird in dieser Perspektive dann einfach perspektiviert. Da gibt es noch einen anderen Aspekt davon, der, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, und zwar nämlich, um wieder auf diesen Nebel und was man aus den vergangenen Nebeln gelernt hat, hinzukommen, ist, dass es immer solche Situationen geben wird.
Welche?
Also es wird immer so Nebel geben.
Ja.
Im Endeffekt ist dieses, man kann sagen Leben, aber vor allem auch das Unternehmen bauen, ist konstante Abfolge von Struktur und Chaos.
Ja.
Und man baut sich immer so Strukturen und dann fangen die wieder ein bisschen zum Brechen an und dann plötzlich merkt man wieder so, oh fuck, ich bin mitten im Chaos und hat die Nerven weg.
Und das ist aber auch total wichtig, dass diese Strukturen brechen dürfen. Mhm. Weil man das, ich glaube, den Fehler, den man begehen kann, und das haben wir auch schon öfters mal gemacht, ist, sich Strukturen zu bauen, um sich an den Strukturen festzuhalten,
ja, wow.
Auf so einer Metaebene, mhm. Dann so, eben so wie ich das meine, so mit diesem Gefühl von, man muss jetzt effektiver sein, baut man sich dann Strukturen, die manchmal funktionieren können, aber man muss auch immer die Offenheit dafür haben, mhm. Zu sagen, es kann halt auch manchmal nicht ganz so mhm. Funktionieren. Oder vielleicht ist die Struktur auch nicht ja. Ganz die richtige. Man ist so, dieses Chaos muss in der Struktur erlaubt sein.
Ja, es ist ein Riesenpunkt, so den du machst. Weil wenn man sich Strukturen baut, die funktioniert, und das sind wir eigentlich eh am Anfang, sind wir genauso in die Folge reingegangen, das Festhalten an der Struktur ist ja dann plötzlich der Stress. Die, ja. Sie passt nicht mehr ins Chaos, ja, aber man hält sie so fest dran.
Mhm.
Und man will sie nicht loslassen. Und da geht es ums Loslassen auch sehr viel.
Ja.
Ums Offensein, ums Loslassen. Und andererseits aber, und das ist mir ein wichtiger Punkt, wieder dieses Erinnern dran, dass Chaos zu Struktur gehört und Struktur zum Chaos.
Mhm.
Dass man weiß, okay, diese Abfolgen von, ich habe das Gefühl von Kontrolle zu dem Gefühl, ich habe überhaupt keine Kontrolle, ist das Leben. So funktioniert das. Ich finde voll den schönen Spruch im Buddhismus, der sich voll in mein Gehirn eingeprägt hat, weil ich da gerade eine Tasse stehen habe, die so einen kleinen Sprung drinnen hat. Und zwar, da gibt es den Ausspruch, du sollst jede Tasse so behandeln, als wäre sie schon zerbrochen. Und das finde ich...
Das ist so heilsam.
Ja, es ist so, aber es ist so melancholisch auch, weil die sprechen ja davon... Ich soll dir so behandeln, als wärst du schon zerbrochen. Also mhm. Mein Umfeld, da hängt immer so dieses Gefühl, dieses ganz klare und starke Bewusstsein von Vergänglichkeit drinnen. Und was aber in dieser Vergänglichkeit drinnen steckt, ist auch, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, Veränderung passiert. Und du kannst das nicht aufhalten.
So wie die Tasse, die schon zerbrochen ist.
Mhm.
Und wenn man mal akzeptiert, dass die Tasse tatsächlich schon zerbrochen ist, dann verändert sich ja unser Blick auf die Tasse. Dann kann ich plötzlich damit umgehen, dass sie irgendwann einfach runterfällt und dann tatsächlich zerbricht, weil ich ja irgendwie schon angenommen habe, dass die Tasse schon mal zerbrochen war.
Mhm.
Und ich glaube, das ist so schwierig, das ist, so über Vergänglichkeit nachzudenken. Also ich will jetzt nicht drüber nachdenken, dass du irgendwann nicht mehr sein wirst oder andere Menschen in meinem Leben. Aber wenn man das im Kleineren denkt, über dieses Chaos und die Struktur und das Chaos, das immer entsteht, wenn irgendwas Neues passiert, dann glaube ich, kann man da schon auch so einen Muskel dafür entwickeln, zu sagen, okay, da passiert was Neues, da kommt ein großer Stress daher, da kann ich erstmal nicht damit umgehen und das überfordert mich total. Aber ich erkenne dann das Gefühl dazu und kann erkennen, okay, mit diesem Chaos passiert was Neues und das braucht es auch, damit überhaupt eine Veränderung stattfinden kann.
Und in gewisser Weise ist das ja dann auch irgendwie die Definition von Reife, oder?
Ja.
Oder vielleicht, wir können sogar übertreiben und
wir
sagen,
wir können uns
ein
Reifezeugnis aufstellen.
Nein, aber dass man dann merkt, okay, ich bin gerade überfordert, weil erstens, weil diese Überforderung ins Leben eingebaut ist, aber andererseits auch, weil ich mich auf dem Weg befinde, der halt fordernd ist.
Und weil ich dann auch merke, dass da was passiert, wo ich ja auch Lust drauf habe. Mhm. Ich habe ja Lust drauf, dass sich Dinge verändern und in Bewegung sind und Chaos entsteht und damit was Neues entsteht. Mhm. Das wollen wir ja auch.
Mhm.
Und dann kann man die Überforderung vielleicht als was ganz anderes akzeptieren.
Und das bringt uns ja jetzt eigentlich zum Ende, weil ich glaube, in der letzten Folge haben wir uns ja selber irgendwie Tipps gegeben, oder?
Haben wir das gemacht?
Ja, ich glaube, wir haben, soweit ich mich erinnern kann, haben wir es gemacht. Und wenn nicht, dann machen wir es halt jetzt. Also Tipps
so,
an uns
Tipps
selbst
und an,
vor
ja,
fünf Jahren
genau,
oder 10 Jahren.
Ja, ja.
Und ich glaube, das wäre eben dieser riesengroße Tipp, wenn ich uns vor dem inneren Auge jetzt so sehe, wie wir da in unserer Überforderung sitzen.
Mhm.
Und ich meine, im Endeffekt ist das ja vor 2 Wochen schon wieder passiert.
Ja, ja.
Nur wir haben es halt jetzt schon verarbeitet. Das ist der Unterschied zu damals. Aber also, wenn ich zurückdenke und an unser Ich blicke vor 5 Jahren, dann würde ich denen sagen, Leute, dieses Gefühl, das ihr jetzt habt, es ist das absolut richtige Zeichen, dass ihr auf einem Weg seid, der genau dem entspricht, was ihr machen wollt.
Mhm.
Also es ist ein Qualitätszeichen. Natürlich seid ihr überfordert, weil wenn ihr was machen würdet, das ihr schon könnt, dann wärt ihr ja nicht überfordert.
Genau. Und man kann immer nur beschränkt Kontrolle über die Dinge kriegen.
Mhm.
Weil es werden immer andere Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann. Und mit denen wird man dann, also braucht man auch ein Vertrauen in sich selbst und in die Struktur und das Team, das man sich geschaffen hat, dass die dann damit umgehen können.
Mhm. Und die Tatsache, dass man nur beschränkt Kontrolle hat und dass man solche Gefühle kriegt und so Nebel, um wieder um zu einer Metapher zu kommen, mit der wir gestartet sind, in so einen Nebel eintritt, die soll einem nicht davon abhalten, Aktionen zu setzen, um in denen Bereich Kontrolle herzustellen, in dem man wirklich Kontrolle herstellen kann.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Okay.
Ich weiß nicht, ob mein Ich vor 5 Jahren genau gewusst hätte, was du meinst.
Ja.
Aber ja, es gibt ja diesen Spruch, ändere, was du ändern kannst, mhm, und akzeptiere, was du nicht ändern kannst.
Mhm. Genau so.
Genau so.
Ja. Und nur weil du überfordert bist, ist es keine Ausrede dafür, und da spreche ich jetzt mit mir selbst, im Jetzt, sich hinzusetzen und nichts zu machen.
Ja. Und ich würde noch sagen, manchmal ist es besser, nichts zu tun, mhm, als so zu tun, als ob man was tut.
Okay, jetzt, also viel besser wird es nicht.
Wir machen das jetzt einfach nur, um uns dann diese Tipps selbst vorzuspielen.
Wird es jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir wirklich aufhören. Wobei.
Du hast ja noch ein Buch mitgebracht.
Wir haben ja vor, ein neues Segment einzuführen am Ende jeder Folge. Wobei du mir heute schon gesagt hast,
es muss nicht an jeder Folge sein. Wir müssen uns keine Strukturen schaffen, die wir manchmal nicht erfüllen wollen.
Mhm. Am Ende der Folge wird es jetzt hin und wieder Tipps geben zu Büchern und Podcasts oder whatever wir zu diesem Thema, das wir vorher besprochen haben, gelesen oder gehört haben. Und das kann nur ungefähr dazu passen. Also gerade irgendwelche Dinge, die gerade in unserem Arbeitsspeicher liegen und wo man sich denken, das ist ja urnett, wenn wir das besprechen. Und deswegen habe ich ein Buch mitgebracht. Und zwar mit dem Titel 4000 Weeks Time Management for Mortals, mhm, von Oliver Perkman. Und ich schwöre, ich habe es mir gekauft, das Produktivitätsbuch.
Mhm.
Es heißt Time Management. Da ist Time Management im Titel. Ich gedacht,
du wolltest
es lesen
und danach
cool,
produktiver werden. Oder?
Ja, ja. Naja, der Autor, der da schreibt, etablierte Autor, hat eine Kolumne im Guardian gehabt, über, glaube ich, 20 Jahre, wo er regelmäßig über Produktivität geschrieben hat und wo er selber Produktivitätstools für sich selbst ausprobiert hat.
Mhm.
Und das ist auch die Prämisse dieses Buchs, mit der steigt er nämlich ein. Er spricht nämlich davon, dass er das Guinea Pig für sich selbst war. Er war Produktivitätsjunkie, hat alles ausprobiert, dass es gibt Pomodoro-Methode, also diese ganzen Kultmethoden, um seinen Tag in noch kleinere irgendwie Atome zu zerlegen, um dann noch produktiver zu werden.
Mhm.
Und die Prämisse vor dem Buch, mit der er anfängt, ist so, ja, ich habe das alles gemacht und dann war ich extrem unglücklich. Also ich habe diese Kolumne geschrieben und ich bin immer unglücklicher geworden.
Sehr lustig.
Also er ist auch seinem Glück hinterhergerannt. Mhm. Weil das ist nämlich auch interessant, er hat diese Produktivität, also diese Idee von irgendwann knack ich diese Nuss und irgendwann bin ich ein Produktivitätsgott oder whatever.
Mhm.
Irgendwann knacke ich das, hat er irgendwie mit dem eigenen Glück verknüpft. Ja?
Mhm.
Also so, weil wenn ich dann ja produktiv bin, dann schaffe ich alles. Dann habe ich mein Business unter Kontrolle, meine Beziehungen unter Kontrolle. Ich darf endlich Kinder kriegen, weil er hat nämlich keine Kinder gehabt mit seiner Frau, weil sie gesagt haben, das spricht er auch kurz an. Das geht sie nur nicht aus in seinem Leben, also ich weiß nicht, wie er es einbauen soll. Auf jeden Fall hat er diese ganzen Dinge ausprobiert und ist immer unglücklicher geworden. Und dann plötzlich hat es bei ihm dann Klick gemacht und er hat verstanden so, fuck, das funktioniert ja wirklich alles gar nicht.
Mhm.
Also es funktioniert in Teilen natürlich schon, aber so diese Grundperspektive, und das ist genau das, was du vorher schon angesprochen hast, diese Grundperspektive, dass mich Produktivität dann quasi zu diesem Topf am Ende des Regenbogens bringt,
mhm,
wo dann das pure Glück und jegliche Form von Zeit für mein Leben drinnen ist, wo ich dann rausnaschen kann. Es ist absolute Erfindung. Und wie er das angeht, wie er diese Argumentation dann weiterführt, das bringt mich zum Untertitel, weil da steht nämlich Time Management for Mortals.
Mhm. Und das also für Sterbliche.
für Sterbliche. Und das setzt den Titel 4000 Weeks jetzt auch in Kontext. Weil nämlich diese 4000 Wochen, die er da anspricht, sind die durchschnittliche Lebensdauer einer Person, so wie die Lebensversicherungen quasi damit rechnen. Also es sind übersetzt 80 Jahre.
Mhm. Ja. 4000? Wie? 4000 Wochen.
4000 Wochen.
Nicht 40.000.
Nicht 40.000 Wochen, sondern wow. 4000 Wochen sind 80 okay. Jahre. Und da gibt es so auch jetzt schon Kalender mit den 4000 kleinen Kästchen. Mhm. Und die kannst du dir echt sehr, sehr schön auf deiner, weiß ich nicht, wohin hängen, wo du dann jede Woche tick, tick, tick abticken kannst. Und da wirst du sehen, wie weit du dann auch schon quasi in diesem, man muss ja sagen, durchschnittlichen Lebenserwartungsspiel irgendwie dich befindest. Weil wenn du schlecht über die Straße gehst oder nicht aufmerksam über die Straße gehst oder Pech hast, einfach wirst du nicht so lange leben. Und 4000 Wochen hat er deswegen dann auch im Titel, weil, und jetzt komme ich zu dem Punkt, dass sein Bezugsrahmen geworden ist.
Aber wie stresst dann das nicht noch mehr?
Das stresst natürlich auf einer Ebene der Endlichkeit, nur für ihn hat das dann plötzlich den Unterschied gemacht, die Dinge plötzlich so zu sehen, wie sie sind. Zu sagen, hey, ich habe nur 4000 Wochen auf dieser Erde. Da geht es ja darum, dass ich mich nicht unglücklicher mache, indem ich mich durchgehend durchdressiere, wie der ärgste Roboter, eben wie du schon gesagt hast. Dass ich nicht hergehe und alles zerlege und irgendwie in so einem kompletten Wahn, so muss man das nämlich auch nennen, durch mein Leben durchrenne, wo ich denke, Task, 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 Task. Und beim Abticken dieser Tasks irgendwie gar nicht mitkriegt, dass die eigentlichen Dinge, um die es im Leben geht, dabei eigentlich komplett auf der Strecke bleiben. Mhm. Und voll das schöne Beispiel mit deiner Frau, Menschen in deinem Umfeld plötzlich Kästchen auf einer fucking Taskliste werden.
Das ist so grauslich, das darf man so nicht sagen.
Ja, aber es ist ja genauso.
Nein, es ist nicht genauso.
Ich bin kein Produktivitätsjunkie, aber ich kenne das auch. Also das ganze Buch kann ich wirklich, wirklich sehr empfehlen. Ist extrem gut geschrieben und ja, es hat so eine Entlastungsfunktion. Man liest das und gerade wenn man irgendwie einen Stress hat, und vielleicht ein bisschen unzufrieden ist mit sich selbst, weil da geht es nämlich auch, und das wird eine eigene Folge werden, zum Beispiel um das Verhältnis zwischen Alter und dem Gefühl von Accomplishment. Ja, weil nämlich
ganz
die meisten
Thema.
Menschen glauben, sie sind zu alt für das, was sie tun oder für den Kontostand, den sie haben oder für whatever it is. Ja. Absolut absurd, hängt auch mit dem zusammen und kann man auch, glaube ich, mit dem Bewusstsein der Endlichkeit ein bisschen verändern. Da redet er drüber, kann ich extrem empfehlen. Aber was cool ist auch, es ist zwar kein Produktivitätsbuch, aber es gibt am Schluss dann trotzdem 10 Tipps.
10 Produktivitätshacks.
Nein, er nennt es 10 Tools, um ein besseres, qualitativeres Leben zu führen.
Mhm, super.
Und weißt du was, ich nehme einfach mal Nummer 10 her.
Mhm.
Und mit dem, ich glaube, das ist ein gutes Ende nämlich für unsere Folge. Seine Regel Nummer 10 ist, praktiziere das Nichtstun. Ja, also lerne
nichts zu tun.
Lerne nichts zu tun. Und da gibt es auch ein schönes Zitat von Pascal, das er da reingibt. Und der sagt, I have discovered that all the unhappiness of man arises from one single fact, that they cannot stay quiet in their own chamber. Hat man das verstanden?
Yes, sehr schön.
Und ich verstehe es auf einer persönlichen Ebene sehr, sehr gut, weil ich tue mir sehr schwer oft in meinen eigenen Katakomben still zu sitzen.
Das ist extrem schwierig.
Ja, und gerade am Wochenende zum Beispiel.
Katastrophe.
Ja.
Aber es ist eins der wohltuendsten Dinge, in der Hängematte zum Beispiel zu liegen. In der Hängematte zu liegen und die Blätter, das Licht durch die Blätter von einem Laubbaum durchfallen zu sehen. Mhm.
Das müssen wir auch noch üben, liebe Iris.
Sehr gut.
Ja. Aber gleichzeitig haben wir sehr viel zu tun. Und die Dinge müssen erledigt werden.
Müssen erledigt werden.
Okay, ich glaube, das ist ein schönes Ende für Folge Nummer 3 von Business What the Fuck. Ja, urcool. Uns freut dieses Format voll. Also ich rede voll gern mit dir auf dieser Ebene auch. Ich finde es schön, dass wir uns da die Zeit nehmen.
Total schön. Mhm.
Und diese Dinge dann auch so bearbeiten. Und wir hoffen natürlich auch, dass es für euch einen Nutzen bringt.
Mhm.
Da ein bisschen in unseren Kopf rein zu schauen. Und gleichzeitig würden wir uns freuen, wenn ihr euch mit uns verbinden würdet. Mhm. Das könnt ihr tun auf LinkedIn. Unsere LinkedIn-Profile sind in den Shownotes. Auf Instagram, wobei ich da immer ein schlechtes Gewissen habe, weil wir nichts posten. Oh Gott, das muss sofort auf die Taskliste.
Nein, eben nicht.
Naja, wir müssen einen natürlicheren Umgang mit Social Media finden. Man muss echt sagen, wir sind per se jetzt keine, für uns selber keine Social Media Natives.
Das macht doch nichts.
Das macht nichts.
Es ist vollkommen in Ordnung, Andi. Ja. Die Tasse ist schon zerbrochen.
Auf jeden Fall, sagen wir mal so, verlinkt euch trotzdem gerne auf Instagram mit uns. Auf LinkedIn, habe ich schon gesagt. Und bewertet doch bitte diesen Podcast in eurer Podcasting-App, weil das hilft nämlich anderen Menschen, diesen Podcast zu entdecken. Ja, und
das
war's eigentlich.
Aha, wir wollten eigentlich noch eine Stress-Hotline einrichten.
Das stimmt total. Wobei, ich würde es nicht Stress-Hotline. Das ist mal zu, das Framing ist
aber
mir
zu
nicht
dem Thema,
positiv genug.
Weißt du, weil ich habe mir gedacht, manchmal hilft es auch einfach nur zu weinen.
Mhm. Eine Hotline, wo Leute ihre weinenden Sprachnachrichten an uns schicken können. Na, was wir tatsächlich vorhaben.
Ihre Verzweiflung einfach loswerden
können. Das ist aber
schön,
aber es muss nicht ihres.
Wir werden das niemals veröffentlichen.
Frames nicht nur auf Verzweiflung. Mhm. Was wir schon machen werden, wir werden wahrscheinlich einen WhatsApp-Kanal aufmachen, wo wir uns gegenseitig dann auch Sprachnachrichten schicken können. Und diese Sprachnachrichten, das wäre sehr cool, würden wir dann in Zukunft auch in unseren Podcast einbauen.
Aber wir haben das noch nicht.
Wir haben das noch nicht, aber wir werden es bald
Es kommt
machen.
Auf unsere Taskliste.
Es kommt auf unsere Taskliste. Ja.
Okay.
Das war's. Bis zur nächsten Folge von Business What the Fuck.
Tschüss.
Der Podcast von zwei Gründerinnen. Am Schluss auch noch die Deadline.
Nein.
Die vom Business keine Ahnung hatten.
Okay.
Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.